Der Tein-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
Moin und herzlich willkommen beim Tein-Podcast. Auch in 2025 ist unser Podcast monatlich hochverfügbar und ihr müsst euch keine Backup-Strategien zum Hören überlegen. Und schon kennt ihr unser diesmaliges Thema. Über Hochverfügbarkeit und Backup-Strategien für Tein rede ich mit Cornelius Weiß, Geschäftsführer bei Metaways. Moin Conny.
Hallo Tanja.
So, Unwissende wie ich mögen jetzt denken, hä, Tein läuft doch im Browser, das ist doch überall verfügbar, wo ich Internet habe. Von welcher Art von Hochverfügbarkeit reden wir denn hier heute?
Ja, wir reden darüber, dass der Tein-Service als solcher, auf den dein Browser zugreift, dass das immer da ist und nicht zwischendurch mal weg ist. Also wir reden über reden über die Leute, die Tein on-premise verwenden, weil für die, die Tein als SaaS-Angebot verwenden, da kümmert sich Metaways natürlich darum, dass das hochverfügbar läuft, also dass unser Service immer da ist und solange dein Computer läuft und dein Browser läuft und dein Internet läuft, kannst du darauf zugreifen. Um den Rest kümmern wir uns. Aber diejenigen, die das Ganze on-premise nutzen, was wir ja nach wie vor noch gerne unterstützen, weil wir uns ja Datenhoheit super wichtig ist. Genau, die sollten sich Gedanken machen über, wie sie sicherstellen, dass der Tein-Service, von dem ja meistens dann auch das ganze Unternehmen abhängt, der meistens sehr zentrale Wichtigkeit hat, dass der auch wirklich da ist.
Gut, dann gib uns doch schon mal ein paar Tipps. Was machen wir denn beim SaaS so richtig, was vielleicht die On-Premise-Leute auch noch mal gut nutzen könnten?
Ja, also sollte man vielleicht als erstes mal vorne wegschicken. Bei Metaways ist ja nicht nur der Hersteller von Tein Groupware und Ecclesias, sondern ist auch eine Hosting Company. Und tatsächlich kommen wir aus dem Bereich. Das heißt, das ist unser wirklich Brot- und Buttergeschäft. Es ist kritische Webanwendungen hochverfügbar zu betreiben. Von daher könnte ich dich jetzt bis morgen Abend mit vielen Details bewerfen, was alles wichtig ist, um hochverfügbar zu sein. Ich glaube, grob kann man das vielleicht einteilen und das, was jetzt wahrscheinlich unsere Hörenden erwarten, ist ein bisschen technische Insights, die auch teilenspezifisch sind. Und das andere, was man aber auch immer mit im Hinterkopf haben sollte, es geht auch um die Prozesse. Es geht darum, wenn ich sage, Mensch, ich habe jemand, der kümmert sich ums System, dann würden wir sofort sagen, was nur einen, sollten immer zwei sein. Und dann bei der Urlaubsplanung sollte das bedacht sein. Bei der Erreichbarkeit gibt es nur einen Anbieter, ein Mobiltelefon und keine zweite Erreichbarkeitsstrategie. Hat dieser Mitarbeitende im Homeoffice irgendwie keine separate Internetleitung, sondern macht es nur über sein Mobiltelefon, auch schon wieder schlecht. Und so weiter. Also man muss das im Prinzip, wenn man wirklich sagt, ich möchte meine IT, ich möchte etwas hochverfügbar haben, dann reicht es nicht nur in die technischen Dinge reinzugucken, sondern muss man auch in die außenrum, in die Prozesse, in die Mitarbeitenden und so weiter auch in mehr Sachen reingucken. Aber das ist, glaube ich, heute jetzt hier out of scope. Das ist auch Spezialbusiness bei Metaways. Aber wo wir uns heute ganz gut drüber unterhalten können, ist schon mal von der technischen Seite, was man denn da braucht, um es hochverfügbar zu betreiben, weil es ist völlig klar, wenn ich jetzt sage, ich installiere die On-Premise-Lösung von Tein auf einem, was weiß ich, ich kaufe mir einen Mac Mini oder irgendeinen anderen kleinen Barebone, was auch immer, und darauf läuft das, und es ist völlig klar, wenn dieses Gerät kaputt geht, dann ist auch Tein weg. Wenn das Gerät Stromausfall hat, dann ist Tein weg. Und da sollte man drüber reden, oder so, das, denke ich, wäre ganz gut, ist das, was vielleicht jetzt die Hörenden erwarten, wie kriege ich das hin, dass ich auch, wenn Geräte ausfallen, wenn einzelne technische Komponenten ausfallen, dass dann der Tein-Service trotzdem noch läuft.
Gut, dann steigen wir doch mal in die Technik ein. Also ich würde mal annehmen, ich brauche vor allen Dingen ein zweites Gerät erstmal.
Das ist richtig, genau.
Immerhin.
Genau, also da fängt es immer an, du brauchst mindestens ein zweites Gerät, und solltest dir vielleicht auch ein bisschen Gedanken machen um die Geräte selbst, wie die innerlich aufgebaut sind. Aber das zweite Gerät ist schon mal super. Man sollte sich ein bisschen Gedanken machen über Strom, Stromausfall, Netzwerkkomponenten. Auch das kann ja alles ausfallen. Also sollten eigentlich auch die Netzwerkkomponenten doppelt verfügbar sein. Genau, und damit fängt es an. Und dann kommt aber auch schon die nächste Frage. Es gibt reichlich Software am Markt. Wenn die gleichzeitig auf zwei Geräten läuft, dann funktioniert das nicht.
Weil sich die
Und
Installationen dann nicht untereinander unterhalten, oder wie muss ich das verstehen?
zum Beispiel, oder weil die beide von sich denken, ich bin hier gerade der Wichtigste und ich habe das Sagen und sich dann gegenseitig dauernd behaken. Und das ist vielleicht mal das Erste, was man reingeben kann. Das ist sowas passiert vor allen Dingen bei klassischen Anwendungen, die beispielsweise in Java programmiert sind oder anderen prozessartigen Programmiersprachen, wo dann davon ausgegangen wird, der Applikationsserver hält auch die Verbindung zur Datenbank, zum Storage und ist einfach, der Prozess ist der wichtigste. Und da, wenn das zwei denken, dann geht's nicht. Wenn man solche Art von Software hat, dann muss man sich irgendwie über Primary, Secondary Konzepte Gedanken machen und wie stellt der Secondary fest, dass der Primary gestorben ist, damit er die Dienste übernehmen kann und sowas alles. Und das Schöne bei Tine ist, als Webanwendung in PHP programmiert großteilig, brauchen wir das überhaupt gar nicht, weil es gibt nicht so einen zentralen Prozess, der denkt, er ist Master of Disaster, sondern wir können beide Geräte können gleichzeitig den Tine-Service laufen lassen. Keiner von beiden muss denken, ich bin irgendwie der Wichtigste. Und das bedeutet, wir können auch die Last auf beide Geräte verteilen. Das heißt also, wenn ich doppelt so viele Nutzende habe, kann ich einfach noch ein zweites Gerät oder ein drittes Gerät, ein viertes Gerät daneben stellen. Und die sorgen nicht nur dafür, dass es die Last verteilt wird, sondern auch gleichzeitig mit dafür, dass es hochverfügbar ist. Also das ist erstmal eine Besonderheit oder auch eine Schönheit, wenn ich den Time-Service hochverfügbar betreibe, dass ich gleichzeitig auch die Lastverteilung auf den gleichen Geräten machen kann. Im Gegensatz zu denen, die sowas wie Primary und Standby, da habe ich zwei Geräte, aber immer nur eins arbeitet.
Das klingt für mich jetzt so, als müssten die dann untereinander auch noch irgendwie syncen, oder kriegen die sowieso, die greifen einfach auf die gleiche Datenbank zurück und deswegen ist alles gut, oder wie läuft das?
Ja, genau. Also so, und das ist genau richtig, wie du sagst. Die greifen auf die gleiche Daten und Datenbank zu. Wir unterscheiden also, wir haben einerseits die Netzwerkinfrastruktur, dann hat man eine Komponente, die man braucht, das ist der sogenannte Load Balancer. Und der Load Balancer entscheidet dann und verteilt die Last auf die verschiedenen Time-Server, die also, man nennt das horizontal skalieren können, die nebeneinander horizontal stehen in der Plattformskizze. Und die wiederum beziehen dann ihren State, ihr zentrales Wissen über alles aus zwei Quellen oder aus drei Services. Wir haben da einmal eine Datenbank, was bei uns die MariaDB ist. Dann haben wir Caching und Messaging Layer, was bei uns Redis ist. Und dann gibt es auch noch ganz normalen Storage, also File Storage, wo Dateien liegen. Und all diese Application Server, die greifen dann auf den Storage Layer zu. Und der muss natürlich auch hochverfügbar sein. Sprich, also auch die MariaDB-Datenbank muss hochverfügbar betrieben werden. Genauso wie der Redis hochverfügbar betrieben werden muss. Und auch das Storage, also das File Storage, auch hochverfügbar betrieben werden muss. Und so, wenn das gegeben ist, dann sind wir schon fertig.
Du hast jetzt gerade schon mal so einen Stichpunkt reingeworfen, der, was mir dann auch sehr sofort einfällt, ist eben die Skalierbarkeit. Wenn sich da plötzlich in meinem Unternehmen habe ich nicht mehr fünf Beschäftigte, sondern 25 und die greifen alle gleichzeitig auf Time zu, wie kriege ich das denn dann in dieser Hochverfügbarkeit irgendwie geregelt?
Ja, also das sind im Prinzip diese zwei Ebenen, über die wir sprechen. Das eine ist die Application-Server-Ebene. Die kann horizontal skalieren. Da kann ich wirklich beliebig viele Geräte nebeneinander stellen oder beliebig viele virtuelle Maschinen. Da sollte man vielleicht auch noch kurz zu sagen, wenn ich über mehrere virtuelle Maschinen arbeite, damit es hochverfügbar ist, muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass sie von verschiedenen physikalischen Servern betrieben werden, weil sonst, nur weil ich zwei, drei VMs habe, wenn die alle von der gleichen physikalischen Maschine kommen, wenn diese physikalische Maschine kaputt ist, ist der Service trotzdem weg. Also das aber nur so als Randnotiz. Eigentlich spricht man ja heute nicht mehr wirklich über Geräte, die man sich hinstellt, sondern man spricht eigentlich meistens über VMs oder über Containerlösungen, wobei wir zum Thema Container und Kubernetes, glaube ich, nochmal einen separaten Podcast machen wollen. Also wir reden jetzt erstmal über klassische VMs. So. Und genau, und das ist fürchterlich einfach. Die Application-Ebene bedeutet, wir packen einfach weitere VMs dazu. Der Load Balancer verteilt das, die Last sozusagen auf mehrere Schultern und dann sind wir schon fertig. Was wir bei den Kunden aber öfter mal sehen, die On-Premise betreiben, ist, dass sie dann die Skalierungsprobleme eher in dem unteren Layer, in dem Storage-Layer kommen, dass beispielsweise das Dateisystem sehr langsam ist, in dem die Dateien abgelegt sind oder nicht mitskalieren kann. Oder dass die Datenbank, wenn die hochverfügbar betrieben wird, dass es da Probleme mit der Skalierung gibt. Und das liegt zum einen manchmal am Know-how, dass das einfach nicht bekannt ist, wie betreibe ich eine MariaDB hochverfügbar oder im Cluster. Muss man halt machen. Und das andere ist, dass aber tatsächlich dann für solche Dinge auch die Hardware eine Rolle spielt. Wenn ich einen Datenbankservice hochverfügbar und skalierbar betreiben will, dann brauche ich einfach, damit das ab einer gewissen Nutzendenzahl noch gut funktioniert, dann brauche ich gute Hardware, brauche ich schnelle Festplatten, brauche ich genug RAM. So, das ist aber alles darstellbar und machbar. Und wenn dann irgendwann die Nutzendengrenzen halt immer größer werden, dann braucht man halt vielleicht jemand oder braucht man ziemlich sicher jemand, der sich mit oder die sich mit Datenbankadministration auskennen, um einfach dann auch die Skalierungs Kniffe, die halt Datenbankadministratorinnen kennen, anzuwenden. Da geht es dann um Sharding, Cascading, Verteilung der Daten, dass sie auch wirklich auf genug verschiedenen Festplatten sind, dass dann auch die Physik da mitspielt für die Skalierungsanforderungen.
Okay, also für mich nehme ich jetzt mal mit, Hochverfügbarkeit bei Teilen ist erstens kein Hexenwerk und zweitens auch On-Premises durchaus machbar, wenn man die richtige Hardware richtig konfiguriert.
Genau. Und vor allen Dingen auch die Sensibilität dafür hat, alle Layer in der Plattformskizze müssen halt hochverfügbar ausgelegt sein. Aber das ist das Schöne, das ist bei Teilen halt sehr einfach, weil alles ist als Open Source verfügbar. Die Application-Ebene mit den Teilen-Containern, die wir anbieten, das ist trivial. Das sollte wirklich eine Auszubildende im, was weiß ich, zweiten, dritten Layer, da ist es aber völlig, das ist so easy, dass das ist wirklich gar kein Problem. Aber auch die anderen Ebenen, die Storage-Ebene, das sind alles verfügbar. Man muss nur in der Suchmaschine seiner Wahl eingeben, dass man beispielsweise MariaDB hochverfügbar oder im Cluster betreiben möchte. Und man findet eine Vielzahl von Rezepten, wie man das macht. So, und das muss man nur im Kopf haben, diese Rezepte abarbeiten und dann ist es wirklich einfach, Teilen hochverfügbar zu betreiben.
Jetzt denke ich gerade an mein Gespräch damals mit Phil über unser Docker zurück und denke mir, auch das spielt in diese Hochverfügbarkeit mit rein, dass wir eben in dem Docker-Image auch gleich die ganzen Komponenten sozusagen mitliefern und nicht mehr das Problem haben können, dass da irgendwelche Komponenten plötzlich fehlen oder sowas. Habe ich das noch richtig im Hinterkopf?
Ja, ob ich das als Hochverfügbarkeit bezeichnen würde, weiß ich nicht. Erstmal ist so, dass unser Standard-Docker-Setup, unser Docker-Compose-Setup, wie wir ihn liefern, der geht davon aus, dass ich wirklich eine kleine Installation habe auf einer einzigen Maschine, auf der fahre ich die ganzen Services jeweils als einzelne Container hoch. Wir gehen also nachher davon aus, wir haben einen Teilencontainer, wir haben einen Datenbankcontainer, einen Redis-Container, einen Broadcast-Hub-Service, einen Only-Office-Service, einen Viren-Service und so weiter. Alles einzelne Container auf einer Maschine. Das ist unser absoluter Standard-Setup. Dass wir die als Container liefern, löst ganz viele andere Bauchschmerzen. Und macht es dann auch einfacher, wenn ich sage, so, jetzt will ich ab heute hochverfügbar sein, dass ich diese ganzen Services dann auch verteile auf mehrere VMs oder auf mehrere Instanzen. Das sind dann immer die gleichen Container. Aber es ist nicht per se, nur weil wir Container haben, ist es noch nicht hochverfügbar.
Okay, aber ich muss dann einfach auf einer weiteren Maschine die Container auch nochmal installieren und dann ist das schon
Genau,
mal
für
ein
den.
bisschen mehr verfügbar als vorher.
Exakt. Also für den Application Service ist es wirklich so einfach. Man nimmt exakt den gleichen Container, führt den auf zwei, drei, vier, fünf verschiedenen Maschinen aus, stellt einen Load Balancer davor, der verteilt die Last fertig. Für Redis und Maria ist es nicht ganz so leicht. Da sollte man dann die Suchmaschine seiner Wahl nehmen und das entsprechende einrichten. Oder was natürlich auch möglich ist, wenn man jetzt on-premise nicht bedeutet, dass ich das in der eigenen IT auf was auch immer die Virtualisierungsplattform ist zum Laufen bringe, sondern wenn ich beispielsweise auch bei irgendeinem Cloud-Anbieter bin, dann haben die oft auch, dass sie sagen, solche Services wie Redis und MariaDB, die kann ich einfach hochverfügbar mir da einkaufen. Das kostet immer mehr, als wenn man es selbst macht, aber es sind auch gute Services. Das gibt es eigentlich bei allen großen Cloud-Anbietern, dass die auch das auch für einen machen. Und dann ist es wieder so einfach, ich nehme wirklich nur den Application-Container und die anderen Services, die wir von Teilen selbst zur Verfügung stellen, installiere die auf mehreren VMs, kaufe die Services ein und bin auch schon wieder fertig.
Das klingt alles so einfach. Da geht doch irgendwas schief, oder? Ich traue sowas nicht.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist auch einfach. Natürlich sollte man sich mit Hochverfügbarkeit, muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Aber es ist wichtig, weil es hängen ja im Zweifel viele Arbeitsplätze dran. Und das ist ja das, was dann leider oft erst zu spät auffällt, wenn man sagt, ich habe es nicht gemacht und jetzt sind meine, sagen wir mal, mittleres Unternehmen, 150 Mitarbeitenden, die können heute alle nicht auf Teams zugreifen, weil hier irgendwas ist. Das ist natürlich doof und das kostet auch sehr viel Geld. Und deswegen wäre es vielleicht geschickter gewesen, es hätte man sich jemand vorher schon mit Hochverfügbarkeit beschäftigt. Aber natürlich muss sich jemand beschäftigen, ist das ein Handwerk, ist das eine Profession? Das ist schon klar. Aber die Botschaft eigentlich, die hoffentlich mit rüberkommt, ist, es ist relativ einfach möglich. Es gibt andere Lösungen. Da ist es einfach gar nicht möglich. Oder es ist nur extrem komplex möglich. Oder man muss die doppelte Zahl von Hardware vorhalten, um es möglich zu machen. Und das ist halt bei Teilen nicht der Fall. Und deswegen ermutigen wir eigentlich wirklich auch alle unsere On-Premise-Kunden, guckt euch doch mal Hochverfügbarkeit an, weil Dinge hochverfügbar zu betreiben, ist einfach super sinnvoll.
Ja, also ich kann aus meinem Arbeitsalltag sagen, wenn mir Tyne wegbrechen würde, dann würde ich Conny sehr beschimpfen. Ich brauche das. Und so aus Selbstschutz haben wir doch die Hochverfügbarkeit dann eingebaut.
Na, genau.
Wir haben noch ein zweites Thema, was da auch noch mit reinspielt. Das sind dann Backup-Strategien. Wenn ich jetzt so viele verschiedene Maschinen habe, dann muss ich mir natürlich auch mehr Gedanken machen, wie ich die denn alle ins Backup reinkriege. Oder läuft dann auf jeder einzelnen Maschine auch nochmal ein eigenes Backup und ich muss die irgendwie hinterher zusammenbasteln oder wie läuft das?
Ja, genau. Das Thema Backup betrifft, denke ich, zwei Sachen oder drei, die man da typisch unterscheiden sollte. Das eine sind die Daten. Die sind in der Datenebene. Also ich muss sicherstellen, dass ich mein Filesystem backuppe. Ich muss sicherstellen, dass ich meine Datenbank backuppe. Gibt es fürchterlich gängige Strategien für. Muss ich machen. Betrifft nicht die hochverfügbare Ebene, weil die Hochver oder sozusagen nicht die Applikationsebene, weil die Applikationscontainer sind stateless. Fertig. Also ich muss eigentlich nur, ich habe den einen Strang, das ist, ich muss meine Daten backuppen. Der zweite Strang ist, ich sollte natürlich auch meine Applikation backuppen. Wenn wir beispielsweise sagen, wir haben jetzt die Tyne-Container und die laufen auf unserer Applikationsebene, dann lade ich die ja gewöhnlich aus einer Registry im Internet runter. Das ist, wir veröffentlichen unsere Container auf Docker Hub. Jetzt könnte es aber sein, dass Docker Hub, Gott bewahre, aus politischen Verwerfungsgründen auf einmal in meiner Region nicht mehr verfügbar ist. Oder dass sie sagen, ihr seid doof, wir machen das nicht mehr. Oder dass wir sagen, die Welt ist doof, wir löschen unsere Container da. Dann sollte ich natürlich auch ein Backup haben von diesen Containern. Das wäre sozusagen das zweite Standbein, damit ich mir die nicht immer wieder frisch aus dem Internet laden muss, weil vielleicht sind sie da nicht mehr. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene, das ist die Provisionierung. Also wenn ich mir jetzt überlegt habe, wie ich das aufstelle, wie ich mir die VMs hinstelle, wie ich die Hochverfügbarkeit von den Services mache, dann habe ich vermutlich auch schon einige Befehle an meinen Computer abgesetzt und die habe ich mir entweder gut aufgeschrieben, damit ich die wieder manuell mache. Das macht natürlich heutzutage nicht mehr so viele Leute so, sondern man spricht dann über, der Mensch spricht von Provisionierung. Auch die Provisionierung des ganzen Systems sollte automatisiert erfolgen können und gebackupt sein, sodass, wenn ich den Disaster Recovery Fall habe, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, dass ich in der Lage bin, das gleiche System wieder an einer anderen Stelle schnell hochzuziehen und dann gehe ich die Rolle dann rückwärts. Dann macht meine Provisionierung das Backup, setzt meine Systemlandschaft auf. Dann habe ich natürlich noch alle Application-Container im Backup, um dann daraus die Services hochzufahren und dann kann ich mein Daten-Backup einspielen und schon geht's weiter.
Okay, und das verteilt das dann auch gleich wieder auf mehrere Maschinen oder muss ich da
Ja.
noch mal? Sehr
Nee, aber
gut.
das wäre ja so, wenn ich meine Systemlandschaft wieder hochgefahren habe, dann ist sie ja hochverfügbar da, dann wird das Backup eingespielt, das verteilt sich dann in der Systemlandschaft entsprechend. Genau.
Das klingt so, als könnten wir mit dieser Folge einige Menschen durchaus beruhigen, weil es ist eigentlich alles gut möglich. Man kann hochverfügbar sein, man kann auch den doppelten Boden mit Backup gut einfügen, weil Tyne halt entsprechend so aufgebaut ist, dass man es auch so einfach gut einrichten kann.
Ich glaube, wo man vielleicht noch ganz kurz noch einen Schwenk hin machen könnte, Tanja, ist das Thema, woher weiß ich denn, ob ich die Backups brauche? So, muss ich darauf warten, dass Tanja anruft und böse ist? Oder habe ich vielleicht auch irgendein technisches System, was schneller ist als Tanja und sagt, es gibt ein Problem? Und das ist das ganze Thema Monitoring und Alarming. Das ist natürlich für ITler, die professionell Systeme betreiben, auch völlig klar. Das ist ein wichtiges Thema, wo es auch so jede IT-Abteilung irgendwie auch so ihre Strategien für hat. Aus Teilensicht kann man sagen, es gibt Monitoring-Checks, die mit den gängigen Standards kompatibel sind. Man kann also sein Monitoring-System sagen, hier steht mein Teilensystem und fragen, bist du noch da? Und man kann nicht nur fragen, bist du noch da, sondern man kann auch gewisse Metriken abfragen. Und man kann also das Teilensystem fragen, geht's dir gut? Wie viele Nutzende sind gerade eingeloggt und aktiv da? Wie viele Prozesse sind in der Queue drinne? Steht die Verbindung zum Cache? Steht die Verbindung zur Datenbank? Und sowas alles. Und da antwortet Pine quasi auf sozusagen mit diesem ganzen Block von Informationen für mein Monitoring-System. Und dann kann ich auch Schwellen festlegen. Natürlich so, wie das halt in jeder IT-Abteilung oder jeder Administratorin halt dann für sich definiert und sagt, Mensch, wenn beispielsweise in der Queue mehr als 100 Jobs gleichzeitig drin sind, dann möchte ich einen Alarm haben, um zu gucken, was ist denn da los? Muss ich skalieren? Ist da was stehen geblieben? Genau. Oder wenn die Monitoring-Checks sagen, es ist nichts mehr da, dann kann ich schon mal gucken, wo eigentlich das Backup ist.
Jetzt habe ich noch im Hinterkopf, dass ja auch durchaus immer so Debug-States dann eingestellt werden können. Welche braucht man da, um auf der sicheren Seite zu sein? Oder muss man immer alles mitloggen? Oder reichen da vielleicht dann auch mal ein paar mehr in weniger Informationen?
Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema.
Okay.
Ich denke, für was sie einfach von einem reinen Betrieb reicht das, dass man sehr wenig loggt. Also wenn ich jetzt sage, ich bin hier IT-Abteilung, ich muss dafür sorgen, dass Teilen läuft, fertig. Dann brauche ich nicht viele Logs, weil ich habe die Monitoring-Checks, die sagen mir, ob Time läuft, ob es gut läuft. Ich habe andere Metriken, die natürlich jede gute IT-Abteilung hat Metriken darüber, wie sind die Server ausgelastet, wie viel CPU-RAM hast du nicht gesehen, haben Alerting und wissen einfach, ob es gut läuft oder nicht. Die Frage nach, wie viel Log brauche ich, das ist dann eher eine fachliche Frage in der fachlichen Administration. Wenn ich beispielsweise entwickelnder Kunde bin bei Metaverse und neueste Features ausprobiere oder sogar eine Eigenentwicklung habe, dann lohnt es sich, mehr Logs zu schreiben, weil dann hat man vielleicht auch mal ein Verhalten, was unerwartet ist und wo man dann bei Metaverse sagt, ey, ich habe dies und das, ist mir gestern widerfahren, können wir nochmal nachgucken, was passiert ist. Und dann ist es natürlich gut, wir haben entsprechend das Log-Level hoch, auch zum Beispiel auf Debug. Dann können wir sehr feingranular nachvollziehen, was eigentlich passiert ist. So, und das ist natürlich, wenn man sagt, ich möchte nur gravierende Fehler im Log drin haben, nicht der Fall. Aber es ist auch gar kein Problem. Man kann das Log-System in Teilen so konfigurieren, dass man sagt, wir haben ein Log, in dem stehen nur gravierende Fehler, um die müssen sich die Betriebsjungs und Mädels kümmern. Und wir haben ein anderes Log, da steht mehr drin, das ist applikationsbezogen. Das brauchen wir dann vielleicht für die Leute, die fachlich administrieren. Und das kommt ja auch mal vor. Also, was ich ein ganz typischer Fall für uns ist, so Second-Factor-Anmeldung. Kommt immer wieder vor, dass irgendwelche Nutzenden sagen, oh, ich konnte mich nicht anmelden, die SMS ist nicht angekommen, wenn als Second Factor jetzt ein SMS eingestellt ist. Und wenn dann einige dieser Nachrichten reinkommen, so, dann fängt man schon mal an zu zweifeln, läuft es noch? Und dann ist natürlich gut, wir haben das Application Log und wir können nachweisen und sehen, nee, aber die SMS ist rausgegangen. Irgendwie dein Handy hat sie nicht angezeigt oder es ist irgendwo quasi bei deinem Mobilfunkprovider irgendwas passiert. Um solche, aber das sind dann wirklich schon inhaltliche Aussagen, die treffen zu können, ist es natürlich gut, mehr Logs zu haben.
Ach, SMS können verschwinden. Ja, okay. Man kennt das alles von der Silvesternacht, dass dann irgendwie,
Genau.
es dauert ein bisschen länger, bis da was ankommt. Ja,
Ja,
sehe
sowas
ich
kann
ein.
passieren. Also das ist auch wirklich, das war so ein random Beispiel, das könnte auch, keine Ahnung. Es kann auch sein, ich habe als Second Factor ein FIDO und ich verwende ständig den falschen Stick, dann könnte das im Log auch drin stehen, dass halt die Keys nicht zueinander passen. Ist natürlich eine bessere Aussage, als wenn der Computer nur sagt, du darfst dich nicht anmelden.
Jetzt klingt das für mich alles so, als wenn ihr da wirklich gute Strategien euch schon überlegt habt und das auch alles eingebaut habt in Tine. Entwickelt ihr da noch was oder kommt da noch was Neues oder guckt man einfach nur läuft?
Du meinst zum Thema Hochverfügbarkeit?
Mhm.
Nee, da haben wir, glaube ich, nichts Konkretes auf der Uhr. Ich glaube, man muss einfach sagen, dadurch, dass Tine bei Metaverse als Hoster, dessen Spezialität Hochverfügbarkeit ist, gestartet ist, ist es einfach in der DNA drinne. Jeder neue Mitarbeitende bei Metaverse lernt es sehr schnell, was für ein großer Wert das bei uns ist. Und von daher, das ist in der kontinuierlichen Entwicklung ist das mit bedacht. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir dann irgendwie das nachträglich einpflegen mussten oder jetzt sagen, oh, da haben wir noch irgendwelche Hausaufgaben. Also wir fühlen uns da eigentlich wirklich in einem guten Zustand und haben da jetzt keine Roadmap, um da noch was zu verbessern.
Okay, never change a running system. Habe ich auch irgendwann mal gelernt. Gut, dann frage ich dich natürlich nach den berühmten letzten Worten. Möchtest du noch irgendwas zu dem Themenkomplex unbedingt an unsere Hörenden weitergeben?
Ja, ich kann ja schon mal Werbung machen, dass wir bestimmt in 2, 3 Monaten oder wann auch immer der richtige Zeitpunkt ist, auch nochmal über Kubernetes reden. Weil wir haben jetzt über die ganz, ich nenne es klassische, oder wir nennen es bei Metaverse, klassische IT-Infrastruktur gesprochen, das ist VM-basiert. Ich glaube, so arbeiten heutzutage auch noch der größte Teil der IT-Abteilung, die On-Premise-Teilen betreiben und solche Dinge. Aber es wird vermutlich auch fast jede IT-Abteilung mitbekommen haben. Klassisch heißt halt so, wie man das vielleicht heute noch macht, aber nicht unbedingt so, wie es morgen gemacht wird. Und wir sind super begeistert von Container-Ansätzen und vor allen Dingen auch von Kubernetes, haben in den letzten 2 Jahren bei oder 3 Jahre jetzt schon bei Metabase immens viel investiert, um bei Kubernetes auch wirklich gut mit dabei zu sein. Und das ist ja völlig begeisternd. Von daher, da mache ich schon mal Werbung für in meinen letzten Worten. Ist bestimmt gut, heute Teilen in VMs zu betreiben, weil das einfach State of the Art und klassisch so ist. Aber für diejenigen, die sagen, ey, wir wollen schon mal gucken, was morgen ist und wir wollen modernere Betriebskonzepte und vielleicht auch noch zuverlässigere und auch günstigere und einheitlichere, dann unbedingt darauf warten, dass der Kubernetes oder Betriebspodcast für Kubernetes, Time Kubernetes rauskommt. Genau, weil das macht dann auch wirklich viel Spaß.
Sehr schön. Damit sind wir dann am Ende dieser Episode des Tine Podcasts angekommen. Danke euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da, kennt ihr schon. Und gebt uns Feedback oder macht Themenvorschläge, also abseits von Kubernetes. Da kommen wir von selber drauf. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.